Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Nickewöhner. Dem Islam ist die Gewalt in die Wiege gelegt. Mohammed war ein kriegerischer Prophet und die islamischen Eroberungen von China bis Spanien folgten gleichsam einem napoleonischen Prinzip. Dieses Zitat stammt nicht von rechtsgerichteten sogenannten Populisten unserer Tage, sondern von dem tunesisch-französischen Autor Abdelwahab Medeb. Und in der Tat scheint die Gewaltfrage im Islam eine der entscheidenden Fragen unserer Zeit zu sein. Denn solange es hohe Rechtsgelehrte im Islam gibt, die Terroranschläge als legitim einstufen, wird es immer wieder Muslime geben, die bereit sind, andere Menschen umzubringen, um dafür, nach ihrem Glauben, das Paradies zu erlangen. Aber nicht nur diese Frage ist virulent. Auch das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen muss in dieser Zeit erörtert werden. Wie können wir es als Christen gestalten? Wollen gläubige Muslime überhaupt mit uns Christen zusammenleben? Über diese und weitere Punkte spricht Berthold Pelster heute und in der nächsten Sendung mit Pater Professor Hans Vöcking. Er ist Afrika-Missionar und Islamwissenschaftler.
Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Dankeschön.
Herr Pater Vöcking. Ja, wenn wir das Geschehen im Nahen Osten betrachten, all die Gewalt sehen, den Krieg, den Terror, islamistische Anschläge auch in der westlichen Welt, selbst in unserem eigenen Land Deutschland, da stellt sich die Frage, ist der Islam eine Religion des Friedens? Gibt es im Islam ein Tötungsverbot? Ist es erlaubt, Köpfe abzuschlagen, Hände abzuhacken? Stellt sich in der heutigen Zeit mit neuer Dringlichkeit die Frage nach dem Gewaltpotenzial im Islam?
Ja, da berühren Sie einen sehr wunden Punkt. Die Muslime stehen wirklich vor der Herausforderung, wie gehen sie mit der Gewalt um? Und bis heute gibt es keine klare oder sachliche Position von muslimischen Verantwortlichen, die zu dieser Frage Gewalt im Islam Klarstellung bezogen haben. Das Problem ist, dass im Koran, in der Sure 9, Vers 5, der berühmte Schwertvers, da wird eben gesagt, verfolgt sie, tötet sie und so weiter. Und der Schwertvers spielt da immer eine große Rolle. Im Mittelalter haben dann die Muslime zwar eine Ordnung für den Krieg geschaffen, um einen gerechten Krieg zu machen. Aber die Vorgaben, die damals erarbeitet wurden, die stimmen heute alle nicht mehr. Und deshalb ist die Gewalt heute wirklich die Herausforderung für muslimische Intellektuelle.
Manche sagen ja, schon im Wort Islam stecke eigentlich das Wort Frieden drin. Islam und Salam seien eigentlich sehr eng verwandte Wörter. Was würden Sie als Kenner des Arabischen und als Islamwissenschaftler dazu sagen?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und, sowohl Salam als auch Islam werden von der gleichen Wurzel abgeleitet. Und die Wurzel Salama heißt eben Frieden schaffen, Frieden machen, in Frieden leben und so weiter. Deshalb alles, was mit Frieden dann zusammenhängt, wird dann eben von dieser Wurzel abgeleitet wie Salam und Islam. Aber es geht dann auch eben nach der Lehre der Scharia, dass praktisch Salam nur dann herrschen kann, wenn der Islam herrscht. Also man verbindet die beiden miteinander. Und in der über 1000 Jahre galt dann eben, wenn der Staat oder das Reich, das islamische Kalifenreich, nach islamischen Prinzipien herrscht, dann herrscht Friede.
Und ist das mit dem Gedanken möglicherweise verbunden, den Islam bis an die Grenzen der Erde auszuweiten, um auch den Frieden, den islamischen Frieden bis an die Grenzen der Erde auszuweiten?
Ja, weil der Islam versteht sich auch als eine universelle Religion. Und er hat auch den Auftrag, den Islam zu verbreiten und damit einmal die ganze Welt islamisch sein wird oder sein soll und die Scharia überall herrscht, weil dann herrscht Friede. Aber gleichzeitig haben die muslimischen Intellektuellen natürlich in unserem Mittelalter, im 8. bis 10., 11. Jahrhundert, auch die Dschihad-Lehre entwickelt. Das heißt, die Lehre vom Krieg. Und über Jahrhunderte war diese Lehre vom Dschihad eigentlich die Lehre von der internationalen Politik.
Darauf möchte ich gleich noch im Detail eingehen. Grundlage für all das ist ja der Koran. Wenn man jetzt den Koran zur Hand nimmt, wir als Christen, und versucht darin zu lesen und zu blättern und etwas zu verstehen, dann ist man doch manchmal verwirrt, weil es dort sehr viele Widersprüche gibt. Hat man als Christ überhaupt die Chance, den Koran richtig zu verstehen?
Nein, nein, Sie können den Koran nur verstehen, wenn Sie auch gleichzeitig die ganze islamische Tradition, vor allen Dingen die Hadith-Lehre, also die Aussagen und das Tun von Mohammed mit einbeziehen. Und dann brauchen Sie auch dann muslimische Gelehrte, die dann interpretieren. Das ist zum Beispiel interessant, wenn Sie die exegetischen Werke nehmen, dann werden Sie feststellen, wenn man an den Koran geht, der Muslim dann exegetisch arbeitet, dann ist 50% nur Grammatik. Man muss den Begriff oder das Wort muss man erst grammatikalisch richtig abklären, um dann die Bedeutung von dem Wort zu haben. Und dann etwa 25% kann man sagen, sind dann eine Erklärung, aus welchem Anlass der Vers dann herabkam, wie ich es lieber sage. Und dann ist noch ein bisschen interpretieren. Und wenn Sie auch dann die alten Exegeten lesen, ist sehr interessant, weil die sagen dann sofort, der Ibn Mohammed sagt das und das, Ibn Ali sagt das und das, so Abu Mohammed sagt das und das. Er gibt dann die ganze Meinung, wie andere Exegeten den Vers interpretieren. Und dann zum Schluss sagt er, ich aber meine, und da gibt er seine Meinung. Und da können Sie aussuchen.
Ist aus Ihrer Sicht die muslimische Theologie komplizierter als die christliche Theologie?
Nein, die islamische Theologie ist viel einfacher als die christliche Theologie, weil sie besteht praktisch nur in der Behauptung, es gibt keinen Gott außer Gott. Und dieser Gott ist unzugänglich. Und damit ist praktisch die Theologie gemacht. Was für die Muslimen viel wichtiger ist, ist dann der Koran oder die Scharia. Weil der Koran ist jetzt keine Offenbarung. Gott offenbart sich nicht im Koran. Wie in der christlichen, im christlichen Glauben offenbart sich Gott ja in Jesus Christus. Gott wird Mensch, der Logos wird Fleisch. Während für die Muslime ist der Koran keine Selbstmitteilung Gottes, sondern im Koran findet der Muslim den Willen Gottes. Gott sagt ihm, wie er in dieser Welt zu leben hat, was er tun muss, was er nicht tun darf und so weiter. Aber das ist in
Also
dem Sinne keine Theologie da.
vielmehr eine Handlungsanweisung.
Ja.
Weltkirche aktuell, heute mit der Frage nach der Gewalt im Islam. Berthold Pelster spricht mit dem Afrika-Missionar Pater Hans Föcking.
Sie haben schon gesagt, als Christ hat man eigentlich keine Chance, den Koran wirklich gut zu verstehen. Trotzdem fällt aber auf, wenn man hineinschaut, dass einige zentrale Glaubenssätze der Christen abgelehnt werden vom Koran, insbesondere unser Glaube an die Dreifaltigkeit Gottes. Es wird geleugnet, dass Gott einen Sohn hat, also die Gottessohnschaft Jesu Christi wird geleugnet, selbst der Kreuzestod Jesu wird geleugnet. Resultieren aus diesen Gegensätzlichkeiten nicht automatisch Konflikte zwischen dem Christentum und dem Islam?
Nein, also das hat eigentlich in der Geschichte nie zu Spannungen geführt. Das war für die muslimischen Gelehrten war ganz klar. Es gibt ja nach der islamischen Tradition die Offenbarung oder die Lehre, dass Gott zum ersten Mal dem Menschen Adam, ersten Menschen Adam, den Koran gab, aber der wurde dann verfälscht und da kam der Koran zu Moses und die Juden haben wieder verfälscht und dann Jesus Christus brachte dann den Koran und eine Scharia, aber die wurden auch verfälscht und dann Mohammed mit dem Koran Und dann heißt es im Koran eben, heute habe ich eure, den Islam vollendet. Und jetzt ist der Islam fest. Aber das Christentum und Judentum sind Vorgängerreligionen. Aber eben, was jetzt mit dem Koran nicht übereinstimmt, das ist halt falsch. Und deshalb, wenn Sie sagen, der Kreuzestod Jesu wird geläutet, ja, das ist eine typische Falschinterpretation der Christen.
Die Bibel ist entstanden, als es den Islam noch gar nicht gab. Deswegen können folgerichtig keine Aussagen in der Bibel drinstehen über den Islam. Umgekehrt, der Islam ist rund 600 Jahre später entstanden als das Christentum. Und im Koran finden sich sehr viele Aussagen über Christen, über den christlichen Glauben. Welche Konsequenzen hat das für das Verhältnis zwischen Islam und Christentum?
Ja, für die Muslime ist ganz klar, also was jetzt in der im Neuen und im Alten Testament steht und mit dem Koran identisch ist, das ist noch die wahre Offenbarung, die Jesus Christus eben bekommen hat. Und alles, was eben mit dem Koran nicht übereinstimmt, das ist verfälscht. Und deshalb, wenn ein Christ sich jetzt auf einen theologischen Dialog mit einem Muslim einlässt, er steht dann immer in einer gewissermaßen Verliererposition, weil der Muslim dann immer gleich antwortet, ja, das ist eine Verfälschung. Das ist ja nicht der richtige Glaube. Und dann können Sie praktisch eben nicht dem Muslim nicht überzeugen. Nicht, das muss dann auf ganz andere Art und Weise geschehen. Und deshalb gibt es ja im christlichen islamischen Dialog verschiedene Stufen des Dialogs. Ne? Und diesen Dialog, was sagt eben die islamische Lehre oder islamische Tradition zum Menschen, zu Gott oder zu dem Tun, was der Mensch machen soll oder nicht machen darf, und eben auch dem christlichen Theologen. Man muss dann mehr oder weniger erstmal beide Traditionen kennen. Aber nicht im Sinne der Religionswissenschaft, weil dann kommen sie als Westeuropäer aus der Aufklärung. Sie gehen an die Religion heran als etwas Objektives. Wie ein Mathematiker oder ein Physiker, wenn der eine Kugel betrachtet, dann sagt er, ja, das ist eine Kugel, die muss ich jetzt untersuchen. Und der Religionswissenschaftler macht das ähnlich. Während als gläubiger Mensch, sowohl als Christ als auch als Muslim, gehen sie ganz anders eben an die Thematik rein. Und deshalb müssen das eben nicht auf der Ebene der vergleichenden Religionswissenschaft machen, sondern der jeweiligen Tradition, die sie haben. Auf der einen Seite die Theologie, christliche Theologie, auf der anderen Seite eben die islamischen Traditionen. Das ist sehr kompliziert, die ganze Sache.
Offensichtlich. Ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf den Koran. Es gibt einige Stellen im Koran, die äußern sich durchaus anerkennend über die Christen. Da gibt es dann anerkennende Worte für die Frömmigkeit, für ihre Demut, für ihre Nächstenliebe. Aber es gibt vermutlich mehr kritische Stellen, wo die Christen vielleicht auch als Ungläubige definiert werden. Schafft das denn nicht ein gewisses Misstrauen gegenüber Christen grundsätzlich in muslimischen Gesellschaften?
Sie müssen, also bei dieser Frage müssen Sie, glaube ich, in Betracht ziehen, Sie haben praktisch zwei Formen von Islam. Auf der einen Seite den Bücher-Islam, den die Wissenschaftler niedergeschrieben haben, definiert haben und ausgearbeitet haben, und auf der anderen Seite eben der gelebte Islam, der Volksislam. Und wenn Sie wirklich den Islam verstehen wollen, dann müssen Sie ihn zuerst als eine Orthopraxie nehmen. Nicht als Orthodoxie, sondern Orthopraxie, wie eben der Muslim lebt. Und deshalb über 1000 Jahre hat das Zusammenleben auch geklappt zwischen Christen und Muslimen, weil man hat sich irgendwie doch arrangiert und so weiter. Ne? Aber das ist die Schwierigkeit, wenn auf welcher Ebene man jetzt diese Vergleiche macht. Aber wie gesagt, also wenn es dann aber wieder Streit gab, dann waren natürlich die Leidtragenden immer die religiösen Minderheiten, die Christen und die Juden. Das ist ganz klar. Ich meine, das erste Pogrom in der europäischen Geschichte gegenüber den Juden war nicht im Dritten Reich, sondern in Cordoba im 15. Jahrhundert. Da wurden zum ersten Mal die ganzen Juden von Cordoba, die wurden von Muslimen umgebracht. Das waren dann eben Zeiten, wo Streit, politischer Streit war und dann Minderheiten leiden mussten, ähnlich wie die Juden bei uns im Mittelalter. Das war dann der Sündenbock. gleichsam.
Sie haben schon die Verfälschungen angesprochen, die den Christen vorgeworfen werden mit ihrer Bibel. Nicht-Muslime, Christen insbesondere, werden als Ungläubige tituliert. Oft wird aber auch der westlichen Welt vorgeworfen, dass sie sich vom Christentum abgewendet hätte. Es wird der moralische Verfall kritisiert, viele Missstände, Werteverfall. Inwieweit trägt das zur Verurteilung der westlichen Welt und damit auch der Christen bei?
Sicher. Also da haben Sie auch eine Spannungssituation, weil auf der einen Seite wird der Westen von jungen Muslimen, der wird bewundert. Die Lebensweise in Europa, die wird bewundert. Und deshalb ja die Flüchtlinge, die nach Europa wollen. Das war schon, als ich in Algerien war und wenn ich Studenten fragte, was macht ihr in den Ferien? Ich gehe nach Frankreich. Und wenn ich nach den Ferien fragte, ja, wie war es denn in Frankreich? Ach, hat nicht geklappt, habe kein Visum bekommen. Aber alle wollten nach Frankreich in den Urlaub, weil das war das Paradies. Dagegen die Islamisten, der politische Islam, der verdammt natürlich Europa, weil er sagt eben, das ist der Feind für uns und die haben da keine Moral mehr und alles geht runter und drüber und das ist der Feindbild schlechthin. Und deshalb, das ist auch ganz subtil, kann man das feststellen, wenn man die islamische Literatur betrachtet. Ja, wenn dann ein Europäer dann zum Islam übertritt, das wird dann hochgelobt und seht ihr, der Islam ist doch die beste Religion, selbst die Europäer. Die bekehren sich zum Islam. Also das ist ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite bewundert man die europäische Kultur, auf der anderen Seite wird sie natürlich verdammt als Neuheidentum und anti-islamisch und wie es dann immer heißen mag.
Bedeutet Islam wirklich Friede? Oder handelt es sich lediglich um eine postchristliche Erscheinung, die mit dem Anspruch auftritt, die Kerngehalte des Christentums zu negieren, wie es der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer Ende Januar in einer Predigt betonte. Über die Gewaltfrage im Islam und weitere Aspekte spricht Berthold Pelster heute mit dem Islamwissenschaftler Pater Hans Vöcking.
Der Koran ruft an manchen Stellen zum bewaffneten Kampf gegen sogenannte Ungläubige auf. Wer definiert denn eigentlich in der islamischen Welt, wer als Ungläubiger zu gelten hat?
Ja, da haben Sie wieder das Problem, wer ist letztendlich dafür verantwortlich, den Islam zu interpretieren? Ich bin glücklich, dass ich einen Heiligen Vater habe, der mir sagt, was katholisch ist und christlich ist. Aber das haben die Muslime nicht. Und deshalb, gerade heute auch durch die sozialen Kommunikationsmittel und so weiter, da kann jeder Imam jetzt hingehen und kann Rechtsgutachten abgeben, Fatwas, und seine Meinung kundtun und das völlig losgelöst von Raum und Zeit. Er definiert nur reine theoretische Prinzipien, aber dem Muslim ist nicht geholfen. Nur ein Beispiel zu nennen. Da war in England, in Großbritannien, in London, war ein Muslim, der arbeitete in einem Lebensmittelgeschäft. Und da fragte er, ich bin Muslim, verheiratet, 4 Kinder, ich arbeite in einem Lebensmittelgeschäft und muss Alkohol verkaufen, darf ich das? Und da antwortet irgendein Imam, keiner weiß, wo er wohnt, sagt, nein, der Islam verbietet das, du musst sofort kündigen. Ja, was soll der Mann jetzt machen? Er findet gleichzeitig einen anderen Imam, der das Gegenteil behauptet, aber... Aber eben, das ist dann die Situation, wenn ein Muslim die Tradition nicht kennt, der ist dann jedem ausgeliefert, der ihm seine Interpretation dann aufzwingen kann.
Wenn wir über das Gewaltpotenzial des Islams sprechen, Pater Vöcking, dann müssen wir auch über den Begriff des Dschihad sprechen. Sie haben ihn vorhin schon kurz angesprochen. Was ist das denn genau, der Dschihad?
Also der Dschihad, also der wurde im Mittelalter definiert und ausgearbeitet, weil die Muslime gehen eben von dem Prinzip der Gerechtigkeit aus. Alles muss gerecht sein. Das hängt eben auch mit der Gerechtigkeit Gottes zusammen. Und deshalb wird immer unterschieden zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Und deshalb muss Gerechtigkeit herrschen. Und wenn Gerechtigkeit herrscht und ich dann die Gerechtigkeit nicht akzeptiere, dann kann ich auch bestraft werden. Aber wenn ich äh, und Und das war der Ausgangspunkt. Und danach wurde dann eben auch die Dschihad-Lehre. Der Islam muss weltweit verbreitet werden. Die Scharia muss herrschen, damit Frieden herrscht. Und der Kampf ist ein legales Mittel. Ist keine individuelle Pflicht. Weder Sie noch ich, werden wir Muslime, müssten zum Dschihad aufrufen, sondern das kann dann nur eine Autorität wie der Kalif.
Aber gibt es nicht auch die Auffassung, dass der Dschihad so etwas wie die sechste Säule neben den berühmten fünf Säulen des Islams darstellt?
Es gibt eine Tradition, die hätte es fast geschafft, dass der Dschihad zur sechsten Säule erklärt worden wäre. Es gibt aber auch zum Beispiel eine andere Tradition, die hätte es fast geschafft, dass der Zahnstocher auch zur siebten Säule hätte deklariert werden können. Also das ist immer ein Prozess. Weil wenn Sie keine Lehrautorität haben, dann entwickelt sich alles im Konsensverfahren. Und wenn dann irgendwie die Mehrheit dann auch immer dafür ist, dann ist es dann eben ein Dogma.
Im 11. Jahrhundert, wenn ich richtig informiert bin, entstand auch wohl die Tradition, dass es ein sogenanntes Haus des Islams gibt und ein Haus des Krieges gibt. Wie muss man das verstehen und hat diese Lehre heute überhaupt noch eine Bedeutung?
Ja, das hängt mit der Dschihad-Lehre zusammen. Das gibt es eben seit dem 8. Jahrhundert. Eben man teilt die Welt auf, da wo die Scharia herrscht, da ist das Haus des Islam. Und das andere ist die feindliche Welt. Und die muss dann islamisiert werden. Das ist ganz klar. Und das hat praktisch bis in die Neuzeit war das gültig. Nur als die Migration von Muslimen begann und jetzt sehr viele Muslime in der Diaspora leben, in Europa, in Amerika oder auch in manchen Teilen von Asien, da konnte man auf einmal dann die Dschihad-Lehre gar nicht mehr anwenden. Weil die Muslime, die nach der Dschihad-Lehre hätten sie eigentlich wieder alle zurückkehren müssen, aber sie sind geblieben. Und dann hat man dann eine dritte Form geschaffen, Haus des Vertrages. Das heißt, man nimmt dann pro forma an, die Muslime, die jetzt in Deutschland wohnen, hätten einen Vertrag mit dem Staat gemacht, dass sie dann bestimmte Rechte wahrnehmen können, wie das Gebet, Fasten und die Pilgerfahrt nach Mekka und so weiter.
Nochmal zurück in den Nahen Osten, wo islamistische Gewalt nahezu uferlos scheint. Es gibt wohl auch eine Aussage, die ich gefunden habe, die lautet, der Dschihad ist eines der Tore zum Paradies. Wie ist solch eine Aussage zu verstehen?
Ja, das ist ein Hadith, das ist ein Ausspruch von Mohammed, dass eben einer, der im Kampf für den Islam getötet wird, der geht dann direkt ins Paradies ein. Und da hat er sogar eine Sonderstellung, auch nach der Scharia zum Beispiel. Der im Kampf Getötete, der muss nicht gewaschen werden und braucht auch nicht in einem Tuch eingewickelt werden beim Begräbnis, sondern er kann gleich bestattet werden, und damit er so schnell wie möglich ins Paradies kommt.
Muss man davon ausgehen, dass solche Vorstellungen auch bei islamistischen Selbstmordattentaten eine Rolle spielen?
Ja, also davon ist auszugehen, und da gibt es inzwischen auch schon die ersten Untersuchungen, gerade von den Rückkehrern. Warum sind sie nach Syrien oder Irak gezogen, zum Islamischen Staat oder für den Islamischen Staat zu kämpfen? Und dann war zum Teil eben auch diese Sicherheit, dass man dann direkt ins Paradies gehen kann und dann auch die Belohnung. Und da kommt ja wieder das berühmte Bild der Jungfrauen dann wieder rein. Also das hat schon motiviert bei Jugendlichen. Aber das sind praktisch wieder Jugendliche gewesen, die auf der einen Seite keine Ahnung vom Islam hatten, obwohl sie sich als Muslime bekennen. Aber deshalb sind sie auch wieder so anfällig dann für solche Interpretationen.
Ein anderer Aspekt zum Thema Dschihad. Manche sagen, muslimische Gelehrte, der Dschihad sei nur zur Selbstverteidigung erlaubt. Wie ist dieses Konzept zu verstehen?
Das sind jetzt alles Interpretationen, die entstanden seit etwa 100 Jahren. Ursprünglich die Dschihad-Lehre, die sagt ganz klar, wenn der Kalif sieht, dass er in einer Position ist, wo er gewinnen kann, dann muss er sogar den Dschihad führen. Wenn er weiß, er wird verlieren, dann ist ihm der Dschihad verboten. Und dann seit 100 Jahren kommt die islamische Tradition mit der westlichen Kultur in Berührung, seit Napoleon. Und jetzt die westliche Kultur übt ja einen dermaßen großen Einfluss weltweit aus, dass ihre Werte ja propagiert werden. Und da kommt natürlich jetzt diese alte Dschihad-Lehre, die ist ja völliger Opposition dazu. Und jetzt kommen dann die anderen Interpretationen, ein Verteidigungskrieg. Oder Sie finden jetzt auch eine mehr und mehr in der islamischen Literatur in Europa die Interpretation, der Dschihad ist zuerst den eigenen Schweinehund in sich zu bekämpfen. Und erst in zweiter Linie dann in der Kampf mit Waffen und so weiter. Das sind alles dann Interpretationen, um irgendwie doch noch in dieser modernen Welt, modernen Zeit dann mit der islamischen Tradition zurechtzukommen.
Was Sie da andeuten, ist vermutlich die Unterscheidung zwischen dem großen Dschihad und dem kleinen Dschihad. Leider ist unsere Sendezeit für heute schon wieder um. Pater Föcking, wir werden dieses Gespräch weiter vertiefen in einem zweiten Teil. Für heute ganz herzlichen Dank an Sie.
Ich danke auch. Danke.
Das war Weltkirche aktuell. Berthold Pelster sprach mit dem Afrika-Missionar und Islamwissenschaftler Pater Professor Hans Föcking. Mehr zur Lage von Christen in islamischen Ländern ganz allgemein sowie in ausgewählten Ländern erfahren Sie im Religionsfreiheitsbericht von Kirche in Not und in zahlreichen Einzelpublikationen. Schauen Sie im Internet nach unter kircheinnot.de und dort dann den Bestellbereich anklicken. Dort können Sie auch ein Faltblatt über den Islam bestellen. Diese Kleinschrift aus der Reihe Glaubenskompass beschreibt in aller Kürze den Inhalt des islamischen Glaubens und stellt auch die Unterschiede zwischen Christentum und Islam heraus. Ideal für den Schriftenstand Ihrer Kirche. Sie können sie gerne auch telefonisch bestellen unter 089 für München 6424888 und die 0. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Auf Wiederhören und bis nächste Woche. Aus dem Studio von Kirche in Not verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.